SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Kretschmann gegen Eisenmann. Wer gewinnt die Wahl im Ländle? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Noch 5 Tage, dann ist es soweit. Dann geht einer der merkwürdigsten, manche sagen auch der trostlosesten Wahlkämpfe aller Zeiten zu Ende. Keine Stände auf den Marktplätzen, kein Händeschütteln und Blumen überreichen, kein auf Tuchfühlung gehen mit dem Wahlvolk, stattdessen Videokonferenzen mit Tonproblemen. Die Kandidaten und Kandidatinnen, die bei dieser Landtagswahl in Baden-Württemberg ins Rennen gehen, sind nicht zu beneiden. Demokratie war schon mal einfacher. Und auch die Wahl selbst verspricht alles andere als spannend zu werden. Umfragen sehen Ministerpräsident Kretschmann und die Grünen einsam an der Spitze, die CDU von Susanne Eisenmann weit abgeschlagen. Und als hätte die Herausforderin nicht schon genug Probleme, macht ihr die eigene Partei mit dubiosen Maskengeschäften zusätzlich das Leben schwer. Und doch, wenn die Pandemie uns eines gelehrt hat, dann, dass Vorhersagen schwierig sind. Was da noch möglich ist bei dieser Wahl, darauf wollen wir schauen in diesem SWR2-Forum. Und das tun wir mit dem Politikwissenschaftler Professor Dr. Ulrich Eid von der Universität Freiburg, meine Kollegin Uschi Strautmann aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Stuttgart und Rüdiger Sold, er berichtet als Korrespondent bei der FAZ aus Baden-Württemberg. Herr Sold, Sie hatten vor ein paar Tagen die Gelegenheit, mit Winfried Kretschmann persönlich zu sprechen, ein Interview, das Sie per Videoschalte geführt haben. Wie hat der Ministerpräsident auf Sie gewirkt? War der angespannt? War der gelöst?
Also ich habe ihn eigentlich erlebt wie auch in früheren Interviews. Ich fand ihn jetzt nicht sonderlich angespannt. Ich habe aber schon auch gemerkt, auch in seinem Umfeld, dass es natürlich ein gewisses Unsicherheitsgefühl gibt über diesen Wahlausgang, ob die Umfragen so zuverlässig sind, wie die Umfrageinstitute im Moment glauben. Es gibt ja für den Politiker im Moment wenig Möglichkeiten, das Bauchgefühl sozusagen zu testen und zu sagen, ich habe ein gutes Gefühl, ich war auf dem Marktplatz und ich glaube, da ist eine gewisse Unsicherheit ist da schon natürlich da.
Sie haben die Umfragen angesprochen, die sprechen ja eine klare Sprache, etwa die von Infratest DIMAP, da liegen die Grünen bei 35%, die CDU kommt gerade mal noch auf 24%, ein Abstand von 11 Punkten. Kann Kretschmann sich im Grunde zurücklehnen? Hat er den Sieg schon in der Tasche?
Ich glaube, das sollte man nie sagen vor einer Wahl. Aber ich meine, die ganzen Rahmendaten, würde ich mal sagen, die waren ja auch schon zu Beginn des Wahlkampfes auch so, dass eine Abwahl Kretschmanns relativ unwahrscheinlich war. Die Beliebtheitswerte waren von ihm sehr stark, der Herausforderungen waren schwach. Und zwar lagen die beiden Parteien enger nebeneinander, aber es kommt ja hinzu, dass ein amtierender Ministerpräsident immer einen Startvorteil hat und er kann den meistens auch zum Wahltag hin noch vergrößern. Das ist jetzt auch passiert. Und die Möglichkeiten, als Juniorpartner oder auch aus der Opposition heraus mit bestimmten Themensetzungen einen so großen Vorsprung aufzuholen, das wird Herr Eid wahrscheinlich eh nicht sehen, die sind relativ gering. Hier regiert man ja auch zusammen und das macht es auch nicht einfacher. Und die Beliebtheitswerte von Herrn Kretschmann sind ja auch über seine gesamte Legislaturperiode oder seine beiden Legislaturperioden sehr gut gewesen. Und von daher denke ich, dass da jetzt nicht so viel Bewegung ist. Vielleicht dann eher bei den kleineren Parteien, dass jetzt doch von der Kritik an der Pandemiepolitik der Bundesregierung, aber auch stärker im Land, die kleinen Parteien, die FDP, die AfD vielleicht doch noch auf den letzten Metern etwas profitiert.
Ja, Herr Eid, dann gebe ich die Frage mal weiter an Sie. Haben Sie noch Zweifel an einem grünen Durchmarsch?
Also man sollte das Wahlergebnis abwarten. Das ist immer eine brauchbare Devise. Aber in der Tat, es spricht alles dafür und ich rechne damit, dass die Wahl von Herrn Kretschmann gewonnen werden kann. Denn es gibt neben den Zahlen, die Sie schon genannt haben, dem großen Vorsprung der Grünen vor der CDU, ja einmal die Bewertung der Kandidatinnen und Kandidaten. Und da liegt Herr Kretschmann ganz weit vorne. Es gibt ein zweiter wichtiger Indikator. Das ist die Frage, was sind denn die wichtigen Probleme und wer wird da als kompetent angesehen? Und bei den wichtigen Problemen liegt die Corona-Krise ganz weit vorne, selbstverständlich. Und auch die Grünen werden hier doch am kompetentesten angesehen, dieses Problem zu lösen, bei allen Schwierigkeiten, die natürlich auch aktuell bestehen. Und ein dritter Gesichtspunkt ist dann auch die Frage, welche Koalitionsmodelle werden eigentlich gewünscht? Und interessanterweise, das im Moment bestehende Modell Grün-CDU hat Zustimmung bei 49% der Befragten und 27% dagegen finden es schlecht. schlecht. Und das ist das meistgewünschte Koalitionsmodell. Also die Zeichen stehen, wenn man diese Indikatoren nimmt, die Demoskopie üblicherweise ja auch immer heranzieht, die Zeichen stehen eigentlich auf einer gewissen Kontinuität.
Hm. Frau Strautmann, Susanne Eisenmann, die weist in Interviews gebetsmühlenartig darauf hin, dass Wahlen erst am Wahltag entschieden werden. Schließlich habe es auch Armin Laschet 2017 in Nordrhein-Westfalen mit einem furiosen Endspurt geschafft, die lange führende SPD am Ende zu schlagen. So ein Aufbäumen in letzter Minute. Trauen Sie das der CDU in Baden-Württemberg auch zu?
Ja, also das sieht natürlich, oder das kann ich mir nur noch sehr schwer vorstellen bei der Ausgangslage, aber trotzdem, die Wahlen werden natürlich erst am Sonntag entschieden. Und was bleibt ihr anderes übrig? Sie muss ja jetzt auf die letzten Meter gute Miene sozusagen machen und kann ja jetzt nicht vorher schon die Wahl verloren geben. Das wäre ja also ganz schlecht. Natürlich jetzt auch noch die Affäre Löbel, die läuft der CDU natürlich auch noch schlecht rein. Aber tatsächlich werden die Wahlen erst am Sonntag entschieden.
Herr Sold, Maskenrafkes betrügen das eigene Volk. Partei für windige Geschäfte. Solche Schlagzeilen kann man gerade über die CDU lesen. Zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Könnte das als Motto über dem Wahlkampf von Susanne Eisenmann stehen?
Ja, ob diese Maskenaffäre jetzt vom Wochenende von Herrn Löbel und dem Herrn Nüßlein, ob das jetzt sozusagen einen dramatischen Ausschlag gibt, würde ich mal bezweifeln, weil es haben ja auch viele Wähler schon vorher abgestimmt gehabt bei der Briefwahl in dieser Situation. Aber sicherlich ist das, man hat das ja auch am Wochenende gesehen, wie schnell die CDU versucht hat, dieses Thema zu beenden. Heute lesen wir, dass man jetzt auch auf Lobby-Control-Forderungen, Transparenzregeln eingeht. Herr Löbel hat sein Mandat zurückgegeben, Herr Nüßlein ist aus der CSU ausgetreten und. Das hat ja ein ganz rasantes Tempo gehabt an diesem Wochenende. Und da sieht man natürlich auch, wie groß die Furcht war, dass man da jetzt vielleicht von 25% nochmal auf 23 rutscht. Und ich denke, dass man das dann am Wahlabend auch sehen wird, ob das vielleicht nochmal einen Ausschlag gegeben hat, vielleicht bei einer Nachwahlbefragung. Ich weiß es nicht, aber gut ist das natürlich überhaupt nicht. Und man fragt sich ja auch ein bisschen, von welcher Qualität sind dann da die Parlamentarier, die sozusagen solche Dinge machen. Denn das ist ja, also in einer Krise sozusagen raffgierig zu sein und auch noch Geld verdienen zu wollen, auch wenn es jetzt im Fall Löbel ja wahrscheinlich kein Verstoß gegen das Strafrecht war, sondern nur ein Verstoß gegen die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages. Schlimm genug, aber das versteht man nicht, da steht man dann kopfschüttelnd daneben.
Also ich sehe das sehr ähnlich wie Herr Sold, möchte es vielleicht ein bisschen zuspitzen. Die direkten Auswirkungen, das sehe ich genauso, die werden begrenzt sein, weil wir rechnen ja mit einer Briefwählerquote, die durchaus bis zur Hälfte der Wahlberechtigten oder der Wählerinnen und Wähler gehen kann. Und von denen jedenfalls die Briefwahl machen, hat der allergrößte Teil ja schon abgestimmt. Wir sind ja nur wenige Tage vor der Wahl. Das ist das eine. Also die Stimmen sind ja schon in der Wahlurne. Auf der anderen Seite ist es natürlich emotional ein Tiefschlag, diese ganze Affäre jetzt, was es schwer macht für diejenigen, die Wahlkampf führen müssen, ja mit einem gewissen Restoptimismus das Ganze noch jetzt anzugehen. Die Konsequenzen, die wir jetzt sehen, die beziehen sich meiner Einschätzung nach ja nicht nur auf den Wahlsonntag in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz, sondern die beziehen sich natürlich auch schon auf die Bundestagswahl. Weil die CDU muss ja und die CSU genauso, beide müssen ja großes Interesse daran haben, dass dieses Thema sich nicht aufschaukelt, dass sie einem Eindruck entgegenwirken können, hier sind irgendwelche korrumpierbaren Netze am Werk und es würde noch breitere Kreise ziehen. Und dieses Thema muss man abräumen weit vor September, denn sonst wird es dort eine massive Belastung werden.
Aber vielleicht noch mal ergänzend dazu, die Umfragewerte, die waren ja vorher schon sehr schlecht für die CDU. Infratest DIMAP lag letzten Donnerstag bei 25%, dann die Forschungsgruppe Wahlen am Freitag bei 24%. Dann wurde ja am Wochenende erst so richtig die Affäre Löbel bekannt. Und vielleicht dient sie ja auch dann am Wahlsonntag der CDU, um ihr schlechtes Ergebnis dann zu erklären. Also natürlich ist das jetzt im Wahlkampf alles andere als gut. Und diese Einschätzung teile ich, dass sie womöglich auch Auswirkungen auf den Bundestagswahlkampf hat. Aber wie gesagt, am Sonntag muss ja dann auch irgendeine Erklärung her, warum die CDU in Baden-Württemberg womöglich sehr schlecht dasteht.
Genau, diese Erklärung, die würde mich interessieren. Es gab früher mal den Spruch, man müsse nur einen Besenstiel schwarz anstreichen und er würde gewählt werden. Ein Bild, um zu beschreiben, wie blind die Wähler der CDU mal vertraut haben. Das ist heute anders. Diese Einheit, die gibt es nicht mehr. Frau Strautmann, warum? Weil die CDU das Lebensgefühl der Menschen nicht mehr trifft?
Ja, also da ist mein Eindruck, dass die CDU tatsächlich 2011, als sie nach gut 60 Jahren Regieren abgewählt wurde, den Anschluss verpasst hat. Die CDU hat in Baden-Württemberg es nicht geschafft, sich wirklich zu erneuern. Die CDU in Baden-Württemberg wirkt nicht modern. Da ist die Bundes-CDU deutlich moderner. Und dann darf man ja auch nicht unterschätzen, dass wir einen Ministerpräsidenten haben, der doch sehr, sehr viele Teile der konservativen Wählerklientel auch erreicht, der also tatsächlich auch da sehr punkten kann. Also insofern haben die Grünen es da tatsächlich auch geschafft, sozusagen das neue Schwarz zu sein. Und so dieses Zusammenspiel, glaube ich, erklärt das schon ganz gut.
Also ich glaube, zwei Punkte dazu. Der erste Punkt ist, Frau Strautmann hat es angesprochen gerade, ich erwarte eigentlich auch, dass am Wahlabend die Verluste dann auch sehr stark mit dieser Maskenaffäre da erklärt werden. Und das verhindert letztlich, mal darauf zu schauen, wo denn die Ursachen dieser Wahlergebnisse, die am Sonntag eingefahren werden, denn tatsächlich liegen, wenn man auch die ganzen Umfragedaten, die wir ja über Monate und Wochen haben, da anschaut. Das ist, glaube ich, werden wir, glaube ich, erleben. Ist nicht zum Vorteil für die CDU, wenn sie sich auch erneuern will für die Zukunft. Ein zweites ist die Frage, warum die CDU denn da steht. Und das hat mit den Masken ja reichlich wenig zu tun, wie wir aus den Umfragen der letzten Monate ja wissen. Man muss sich immer in Erinnerung rufen, warum die CDU 2011 abgewählt worden ist. Und da kamen zwei zentrale Sachen zusammen. Das eine ist, dass die damalige CDU-Regierung unter Mappus schon rabenschlechte Werte hatte. Das hat mit dem Donnerstag, diesem schwarzen Donnerstag Stuttgart 21, dann nur als Kristallisationspunkt zu tun gehabt. Aber die Frustration der CDU-Wählerinnen und Wähler über ihre eigene Landesregierung, die war schon länger greifbar zu spüren. Und die CDU hat einfach knapp 60 Jahre den Ministerpräsidenten gestellt und sie hat sich spätestens dann unter Teufel auch mit innerparteilichen, in der Führungsspitze jedenfalls, mit innerparteilichen Macht- und Positionskämpfen sehr stark beschäftigt. Und viele haben sie als zu wenig auf die Bürgerinnen und Bürger ausgerichtet wahrgenommen. Und dann kamen eben diese kurzfristigen, das ist der zweite Punkt, diese kurzfristigen Ereignisse Stuttgart 21 und Fukushima, die Herrn Kretschmann dann eigentlich die Möglichkeit eröffnet haben, in das Amt des Ministerpräsidenten zu kommen und dann ganz frei nach Machiavelli, wenn du das Glück hast, dann ergreife die Chance mit Tatkraft. Und genau dieses hat er getan und hat sich in rasend schneller Zeit enormen Respekt erworben, bis weit über grüne Wählerkreise hinweg.
Man könnte den Eindruck haben, Landtagswahlen in Baden-Württemberg, das sind Krisenwahlen. Erwin Teufel, Lothar Späth, das sind klingende Namen noch bis heute. Die Krise der CDU, Herr Sold, liegt die möglicherweise auch am Personal? 2016 der blasse Guido Wolf als Spitzenkandidat, jetzt Eisenmann, die sich selbst unter CDU-Anhängern nur 29% als Ministerpräsidentin wünschen. Das lässt doch tief blicken, oder?
Ja, da sprechen Sie, glaube ich, einen sehr entscheidenden Punkt an. Ich meine, diese Wahlen in Baden-Württemberg sind ja im Grunde genommen große Oberbürgermeisterwahlen. Man wählt über diese eine Stimme, die man für den Wahlkreiskandidaten hat. Wir können ja nachher auch nochmal über das Wahlrecht reden, das ich hier als sehr problematisch ansehe. Wählt man ja dann den Ministerpräsidenten mit. Es kommt sehr stark auf die Popularität und auf die Person an. Und die CDU hat in den letzten 10 Jahren im Grunde genommen seit dem Ende der Zeit von Günter Oettinger, sagen wir mal, nicht die Personalangebote gemacht, die der Wähler wollte oder möchte. Das ist ja in den allen Umfragen eindeutig zum Ausdruck gekommen. Und das ist sicherlich ein strukturelles Problem. Es kommt bei der CDU sicherlich hinzu, dass sie eine pragmatische Regierungspartei ist. Sie agiert sozusagen wie ein kleines Uhrwerk, wenn sie regiert und wenn sie pragmatisch Regierungspolitik macht. Und da ist sie ja dann eben seit 2011 aus dem Tritt gekommen. Sie war dann 5 Jahre in der Opposition. Das war auch eine sehr schwierige Zeit. Und jetzt steht sie ja auch nicht an der Spitze der Regierung. Sie sitzt nicht in der Villa Reitzenstein.
Sie ist Juniorpartner.
Sie ist Juniorpartner. All das macht ihr große Schwierigkeiten. Man sieht ja in Hessen, dass das mit einer gleichfarbigen Koalition nur in umgekehrter Reihenfolge viel, viel besser läuft. Ich meine, These war eigentlich immer, wenn das in Baden-Württemberg so wäre und die CDU hätte vielleicht 2 Mandate mehr, dann wäre das eine sehr, sehr friedliche und eine sehr geräuschlos funktionierende Koalition, auch zu größerer Zufriedenheit der Grünen. Aber diese Vertauschung der Rollen, die ist für die CDU eben sehr schwer aus ihrer historischen Rolle heraus zu akzeptieren. Das kann man ein Stück weit verstehen. Irgendwann muss man sich dann vielleicht auch an die neuen Lebensrealitäten dann auch mal etwas gewöhnen. Ich will noch einen Punkt sagen, weil vorhin, ich glaube von Frau Strautmann, aber auch von Herrn Eid das Wort fiel, der Modernisierung. Jetzt, wir sagen ja dann immer schlechtes Wahlergebnis und was muss eine Partei machen, sich modernisieren. Jetzt ist ja in den letzten 10 Jahren auch bei der CDU etwas passiert. Wenn man jetzt dieses Wahlprogramm anschaut, ist es halt ja grüner geworden, es ist mittiger geworden. Ich fürchte nur, das sind dann letztendlich in so einem Wahlkampf Bewegungen auf der Millimeterebene, die der Wähler auch nicht sofort mitbekommt.
Wenn ich das vielleicht ganz kurz an der Stelle auch ergänzen darf. Wir hatten ja gerade gesagt, dass eben Persönlichkeiten oder Sie hatten danach gefragt, eine große Rolle spielen in der Politik. Und da muss man ja vielleicht auch sagen, dass selbst 10 Jahre, nachdem die CDU in Baden-Württemberg ihre Regentschaft sozusagen losgeworden ist, dass sie eben seither aber doch noch sehr ähnliche Player hat. Also sowohl Thomas Strobel, der Landesvorsitzende, war ja damals im Mappus-Wahlkampf noch Generalsekretär der CDU. Mhm. Wolfgang Reinhardt war viele, viele Jahre in allen möglichen CDU-geführten Kabinetten Minister, ist jetzt der Fraktionschef der CDU. Susanne Eisenmann war Büroleiterin bei Günther Oettinger. Das sind also sozusagen auch alles Namen, die für die alte CDU in Baden-Württemberg sprechen. Und da hat sich jetzt überhaupt kein Geist von Aufbruch, von Erneuerung, von Modernität, von offene Frauen, also insbesondere im städtischen Milieu erreichte die CDU immer sehr schlechte Werte. Und da ist auch kein Vorbild oder gibt es wenig Vorbilder, wo man sagen kann, ja, da ist die CDU wirklich moderner geworden. Ich hatte es eben schon gesagt, also da nehme ich die Bundes-CDU deutlich moderner wahr.
Ja, was hat es mit der Modernisierung der CDU auf sich?
Also da stimme ich Frau Trautmann vollkommen zu. Und ich versuche immer aus meiner Perspektive zusammenzubringen, was sind die längerfristigen Entwicklungen und was sind aber auch aktuelle strategische Fehler. Und ich fange vielleicht mit diesen kurzfristigen Fehlern an, weil vor der Hintergrundfolie wird es dann deutlich. Also Wolf 2016 hat sich ja von der eigenen Bundeskanzlerin, christdemokratischen Bundeskanzlerin, distanziert. Das war die Zeit der hohen Zahlen von Menschen, die hierher kamen und Asyl begehrt haben. Und Wolf hat die Politik von Frau Merkel nicht unterstützt, was Kretschmann die Möglichkeit eröffnet hat, zu sagen, den legendären Satz, ich bete jeden Abend für die Kanzlerin. Und 2021, Eisenmann hat ja das Ähnliche wieder gemacht, indem sie die Schulen öffnen wollte. Sie war natürlich auch gezwungen, irgendein Thema zu finden und hat den Ministerpräsidenten ein Stück weit vor sich hergetrieben. Das Thema hat sich dann anders entwickelt. Und dann noch einen Wahlkampf bei Frau Eisenmann, der völlig auf ihre Person abgestimmt ist. Kein Team im Hintergrund, obwohl die Persönlichkeitszahlen von Frau Eisenmann das eigentlich gar nicht hergeben. Also das sind alles auch kurzfristige Fehler. Und die längerfristige Perspektive, ich habe bei Herrn Strobel schon bemerkt eigentlich, dass er erste Bemühungen hatte, die CDU vielleicht weiblicher aufzustellen, sie urbaner aufzustellen, bei den gesellschaftspolitischen Themen vielleicht etwas moderater herzukommen. Aber das ist versandet letztendlich. Und wenn man die aktuelle Landtagsfraktion der CDU anschaut, dann hat man natürlich dort gewählte Abgeordnete, die eben eher aus ländlicheren und strukturell konservativen Kontexten kommen, weil die ganzen CDU-Kandidatinnen und Kandidaten aus den größeren Städten, die sind es ja nicht geworden. Da haben eben die Grünen abgeräumt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und letzter Gesichtspunkt, wenn Sie die Frau Merkel nehmen über ihre lange Zeit als CDU-Vorsitzende, dann erkenne ich dort nicht, was vielfach geschrieben wird, eine Sozialdemokratisierung. Ich erkenne vielmehr eine Neupositionierung in gesellschaftspolitischen Themen, was die Distanz zu den Grünen deutlich verringert hat. Also in der Frage der Gleichstellungspolitik, also in der Frage der Kleinkinderbetreuung als so eine wesentliche Maßnahme, der Atomausstieg, der erfolgt ist, die Abschaffung der Wehrpflicht, um die Stichworte zu nennen. Und das sind ja alles Positionen, wo die CDU Baden-Württemberg ja ganz bestimmt nicht an der Spitze mitmarschiert, sondern im Gegenteil im Kontext der gesamten CDU-Landesverbände ja eher zu den konservativen Motiven gehört. Abzulesen etwa darin, dass sie ja sich massiv für Friedrich Merz ausgesprochen hat und eben nicht für Laschet.
Kretschmann gegen Eisenmann. Wer gewinnt die Wahl im Ländle? Das ist heute unser Thema im SWR12-Forum. Frau Strautmann, auf der anderen Seite, da steht das Erfolgsmodell Kretschmann. Sie kennen mich. Da steht auf den Wahlplakaten der Grünen dazu das Gesicht des Ministerpräsidenten. Das reicht den Wählern offenbar. Warum ist die Marke Kretschmann so ein Selbstläufer?
Ja, ich meine, Sie haben gerade das Wahlmotto oder den Spruch von den Plakaten zitiert. Ist ja auch bemerkenswert, dass der aus einem Wahlkampf von Frau Merkel stammt. Also Frau Merkel ist auch mit diesem Spruch ins Rennen gegangen bei der letzten Bundestagswahl. Ich glaube, dass Kretschmann einfach mit seinem pragmatischen Regierungsstil und diesen immer auf Ausgleich bedachten Regierungsstil da doch diese Rolle des Landesvaters eigentlich gefunden hat und vielleicht auch qua Alter und seiner Wirkung da dann doch hier sehr gut zum Land passt oder diese Rolle gefunden hat. Also ja.
Wobei, Herr Sold, wenn man ihn zuletzt beobachtet hat, dann war er nicht immer so souverän und gefasst, sondern auch mal dünnhäutig und gereizt, etwa wenn er sich im ZDF in der Sendung Markus Lanz über Schulöffnungen in Rage redet oder auf die Forderungen aus der Wirtschaft reagiert, man wolle raus aus dem Lockdown. Wie gut schlägt sich Kretschmann denn als Krisenmanager in der Pandemie?
Ja, da haben Sie recht. Das waren sozusagen zwei Aussetzer oder zwei Überreaktionen von ihm, die so sonst eigentlich gar nicht so typisch für ihn sind im öffentlichen Auftreten. Er hat, glaube ich, wieder in die Spur gefunden. Also gestern Abend der Auftritt bei der Stuttgarter Zeitung war er deutlich präsenter, ja, meiner Meinung nach auch als in dem Duell vom SWR. Und man hat auch da gesehen, wie schwer es für Frau Eisenmann ist, da an irgendeinen Punkt zu finden, wo man angreifen kann. Ich meine, sie sitzt mit in der Regierung, die CDU stellt die Wirtschaftsministerin, sie will dann das Thema Wirtschaft sozusagen etwas dynamischer vorstellen, aber das ist sozusagen sehr, sehr schwer in der Situation.
Aber wenn ich mal kurz noch auf das Interview zurückkommen darf, das ich am Anfang schon erwähnt hatte, das Sie mit Kretschmann geführt hatten, ob er genug getan habe, um die zweite Welle zu verhindern, das fragen Sie da und da räumt er freimütig ein, dass er an der Stelle versagt hat. Zitat, wir lagen mit unseren Einschätzungen vor dem zweiten Lockdown schlichtweg falsch. Zitat Ende. Das ist doch eigentlich ein Hammer, wenn ein Politiker so etwas eingestellt steht, der als Ministerpräsident wiedergewählt werden will. Bei Kretschmann hat man das Gefühl, da verpufft das irgendwie. Lassen die Wähler ihm alles durchgehen?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, über die ich auch schon öfter nachgedacht habe. Sein Gesundheitsminister steht ja mehr oder weniger seit dem Anfang letzten Jahres, also seit zu Beginn der Pandemie, ja immer wieder in der Kritik mit unterschiedlichen Problemen. Mal sind es die Masken, mal sind es die Impfanmeldungen, mal ist es sozusagen die Vorbereitung direkt mit Arbeitsgruppen auf die zweite Pandemiewelle. Ich glaube, die Grünen haben natürlich das ganz geschickt gemacht und haben gesagt, na gut, die ganze Kritik, die perlt an dem Minister ab und wir halten sie vom Ministerpräsidenten fern. Aber es kommt sicherlich hinzu, dass es ja in allen anderen Bundesländern nicht wesentlich anders aussieht. Und ich glaube, das wissen die Bürger auch. Und da der Kretschmann aber sozusagen so einen Popularitäts- und Beliebtheitsvorsprung hat, so würde ich das mal versuchen zu erklären, kann er sich das auch leisten zu sagen, wir haben falsche Einschätzungen gegeben. Ich glaube, schlimmer wäre es, wenn er sagen würde, wir haben keine Fehler gemacht. Dann würde er sozusagen eine kognitive Dissonanz erzeugen. Und das mögen die Wähler meistens überhaupt gar nicht, wenn ihnen sozusagen ein Politiker versucht zu erzählen, dass alles richtig war und gut war. Wobei ich fand jetzt in dem Interview etwas mehr Demut sozusagen angesichts der großen Probleme, die wir momentan haben bei der Eindämmung dieser Pandemie, wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt gewesen.
Ja, wie sehen Sie das? Kretschmann ist so unangreifbar, der kann sich Fehler leisten.
Ich glaube, Herr Zoll trifft den Nagel völlig auf den Kopf in dem Fall. Ich stimme da vollständig zu. Der entscheidende Punkt ist doch, wenn ein Politiker, eine Politikerin ein sehr hohes Ansehen hat, und da können wir bei Kretschmann 3-4 Punkte nennen, die eben da zu diesem hohen Ansehen auch führen, dann ist, wie ist das mit der Wahrnehmung? Wenn dann jemand kommt und sagt, ich habe auch Fehler gemacht, dann kann man eher bereit sein zu sagen, naja, so ist das Leben, so ist der Mensch, der ist authentisch, der ist ehrlich. Wenn aber ein Politiker, eine Politikerin ein schlechtes Ansehen hat und dann kommen Fehler dazu, dann ist es nur eine Bestätigung meiner Wahrnehmung oder meines Vorurteils, wie auch immer, diese Person kann es nicht. Also das reißt sie weiter runter. Und das ist genau der Punkt, wie in der Wissenschaftssprache sagt man, wie ist eine Wahrnehmung geframed? Was ist der Rahmen, der Ausgangspunkt dieser Wahrnehmung? Und wenn ich Kretschmann nehme, er spricht Dialekt. Er ist katholisch kirchengebunden. Er ist in der Fasnacht engagiert. Er ist in der Lage, Dinge zu erklären und auch philosophische Bezüge herzustellen. Und das kommt sehr gut an in großen Teilen des Landes. Übrigens insbesondere bei älteren Menschen, nicht so sehr bei den ganz Jungen. Das zeigen die Zahlen auch ganz deutlich. Aber ihm glaubt man, dass es ist authentisch und man nimmt ihm auch ab, dass am Ende der Geschichte, obwohl wir ein Industrieland sind, ein Fahrzeugland, ein Automobilland mit hoher Exportquote, dass am Ende es ihm auch um den Klimaschutz geht. Und wenn der dann kommt und sagt, in dieser Situation von Corona haben wir auch Fehler gemacht, dann führt das für ihn nicht zum Nachteil bei den eigenen Anhängern. Das ist, glaube ich, genau der Punkt.
Jetzt muss man vielleicht auch noch sagen, dass die beiden ja in einer Regierung sitzen, Kretschmann und Eisenmann. Und das hat natürlich diesen Wahlkampf jetzt für beide besonders schwer gemacht. Und Frau Eisenmann zudem noch in der Rolle als Kultusministerin. Und auch wenn man in andere Bundesländer guckt, da sieht man, dass Kultusminister in dieser Situation eigentlich in den wenigsten Ländern wirklich punkten konnten. Und das war natürlich dann für Sie als Spitzenkandidatin eine extrem schwierige Rolle, wo sie im Prinzip also gar nicht hätte gewinnen können. Kretschmann hat es da auch sehr gut verstanden, immer zum richtigen Augenblick an seine, für ihn richtigen Augenblick, an seine Fachminister zu verweisen und zu sagen, so, dafür ist jetzt aber die Schulministerin zuständig oder dafür ist jetzt die Wirtschaftsministerin zuständig, um sich dann sozusagen gar nicht auf dieses Klein-Klein oder diesen Ärger mit Lehrern und Eltern und es gab ja da sehr massive Proteste über die ganze Zeit einzulassen.
Genau, diesen Ärger mit Eltern und Lehrern, den finde ich ganz interessant, weil Susanne Eisenmann, die gab sich ja zuletzt als Kämpferin für Kinder, für offene Kitas und Schulen und hat immer wieder vor den sozialen und psychischen Schäden durch die Pandemie gewarnt. Eigentlich ja ein Thema, Frau Strautmann, das ganz vielen Eltern auf den Nägeln brennt, mit dem man im Wahlkampf richtig punkten könnte, einen Elfmeter, aber irgendwie hat ihn Susanne Eisenmann nicht verwandelt. Warum?
Ach ja, ich meine, die Elternschaft ist da ja auch nicht einheitlich unterwegs. Da gab es ja auch durchaus Eltern, die gesagt haben, ich schicke meine Kinder trotzdem nicht in die Schule, solange die Pandemie noch überall wirkt. Und da gab es sehr große Unterschiede. Und dann, glaube ich, war es auch ein Problem in der Vermittlung. Also wir haben immer wieder von vielen Stellen gehört, dass die Diskussionen oder die Entscheidungen aus dem Kultusministerium bei Lehrern und Eltern über die Zeitungen oder erst viel später angekommen sind und viel zu wenig mit ihnen geredet wurde und ihnen zu wenig erklärt wurde, warum jetzt welcher Schritt notwendig ist. Das ist ja auch sehr öffentlich dann ausgetragen worden. Also zum Teil, glaube ich, war sie da auch fast chancenlos. Also da wurde sie gar nicht richtig gehört.
Also ja. Frau Strautmann, Sie haben völlig recht, das Amt der Kultusministerin ist natürlich eins, egal welche Entscheidung Sie treffen, irgendjemand werden Sie immer gegen sich haben. Das ist, glaube ich, völlig richtig. Aber ich kann jetzt über die Person von Frau Eisenmann ausgesprochen deutlich gesagt nichts sagen, sondern nur über ihr öffentliches Erscheinungsbild, weil ich sie persönlich gar nicht gut genug kenne. Und das öffentliche Erscheinungsbild ist natürlich auch von Anfang an so, dass sie wahrgenommen wird als jemand, der sich sehr robust durchsetzen kann. Und sie wird auch wahrgenommen als jemand, bei dem zumindest nicht deutlich wird, wie viel Empathie sie auch mitbringt dabei. Und das ist natürlich ein Nachteil dann in Wahlkampfzeiten wie heute unter Corona, wo sie durch persönliche Begegnung Menschen möglicherweise auch nicht vom Gegenteil überzeugen kann, sondern es bleibt dann das öffentliche Bild stehen. Und dann nützt auch die ja offensichtlich jetzt ihr empfohlene Kampagne, alles wegzulächeln, wie wir das etwa in der Diskussion der Spitzenkandidierenden gesehen haben, nützt dann nichts mehr. Also insofern möchte ich sagen, das ist, glaube ich, eben ein zusätzlicher Punkt und eine Schwierigkeit von Frau Eisenmann, dass sie ein bestimmtes Bild in der medialen Öffentlichkeit hat, was unter diesen Bedingungen auch kaum zu korrigieren ist. Ja.
Also ich möchte ganz gerne nochmal auf Ihren Move kommen, da Ende letzten Jahres mit der Öffnung und warum das nicht funktioniert hat. Oder meiner Meinung nach, es gibt ja jetzt auch schon Kollegen von ihr in der CDU, die sagen, also 28. Dezember hat sie das Interview gegeben, wir sollten inzidenzunabhängig öffnen und dann kam diese Scherenentwicklung, Grüne und CDU entwickeln sich zu Ungunsten der CDU auseinander. Ich glaube, das konnte nicht funktionieren aus zwei Gründen. Erstens werden solche Aussagen, Interviewäußerungen auch in der Zeit schon, glaube ich, immer als auch vom Wähler taktisch wahrgenommen. Also sie konnte da zu dem Zeitpunkt nicht mehr sozusagen verheimlichen, dass sie eine gewisse Intention mit Blick auf den 14. März hat. Deshalb bin ich immer unsicher, ob sowas überhaupt funktioniert, solche eher ruckartigen Taktikwechsel in so einem Wahlkampf. Und das Zweite, glaube ich, aber was schwerwiegender ist, ist noch, seit dem Sommer hat sie nicht Vertrauen gewonnen bei den Wählern. Und genau das hat der Kretschmann. Der Kretschmann hat dieses Vertrauen und deshalb hat er sozusagen wirklich eine sehr, sehr starke Beinfreiheit, würde ich mal sagen. Und das hat eben genau Frau Eisenmann nicht. Und deshalb hätte sie eigentlich in diese Diskussion gar nicht, meiner Meinung nach, gar nicht einsteigen können oder sollen. Ich habe mich gefragt, warum sie eigentlich, als die erste Pandemiewelle am Ende war und wir aber gemerkt haben, das ist noch nicht zu Ende. Da hat sie eigentlich meiner Meinung nach keine Sprache gefunden, keine Emotionalität gefunden, um mit dem Thema Corona und Bildung umzugehen. Ich glaube, ein Politiker muss dann unter Begriffen subsumieren, was er sozusagen in dieser Krise macht und welche Grundwerte in seiner Bildungspolitik in dieser Krise wichtig sind. Und das muss sehr, sehr eingängig sein. Das muss quasi ein Jingle sein beim SWR. Sonst funktioniert das nicht. Und das, glaube ich, war ein Fehler, den sie gemacht hat.
Kretschmann gegen Eisenmann. Wer gewinnt die Wahl im Ländle? Das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Frau Strautmann, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich sitze seit Monaten sehr viel am Schreibtisch, lese Zeitungen, rede mit Kollegen und schaue mir digitale Parteiveranstaltungen im Netz an. Aber so ein richtiges Gefühl für die Stimmung im Land, das stellt sich irgendwie nicht ein. Wie geht es Ihnen da?
Ja, ist absolut richtig. Also uns geht es genauso. Ich habe mich mit dem Kollegen Rüdiger Solt, als wir hier runtergegangen sind, auch nochmal darüber unterhalten, dass wir beide vom Wahlkampf eben dieses Mal gar nicht so ein richtiges Gefühl haben, weil man ja sonst doch sehr, sehr viel mehr unterwegs ist, Wahlkampfveranstaltungen besucht, mit mehr Politikern redet, vor allem auch mehr zwischen den Zeilen hört. Man hat kleine Gespräche am Rande einer Plenardebatte im Landtag oder man ist bei Parteitagen und das findet jetzt alles virtuell statt und da bleiben diese informellen kleinen Gespräche auf der Strecke und ich merke das ganz deutlich. Darum bin ich auch ganz ehrlich so zurückhaltend wie sonst noch nie. Auch wenn wir jetzt die ganzen Umfragen sehr eindeutig haben, möchte ich das dann doch erst am Sonntag sehen, weil man tatsächlich, also das Gefühl, was ich sonst sehr viel klarer hatte, das fehlt mir dieses Mal wirklich für den Wahlkampf und das finde ich ganz merkwürdig.
Aber was meinen Sie, was beschäftigt die Leute außer Corona an Themen, das bei dieser Wahl eine Rolle spielen könnte?
Ja, also Corona ist natürlich das Hauptthema. Ich bin erstmal gespannt, wie sehr sich die Leute überhaupt für die Wahl interessieren und wie viele am Ende ihre Stimme abgeben. Denn tatsächlich ist es mir selber im eigenen Umfeld jetzt schon mehrfach passiert, wenn ich gesagt habe, also nicht mehr diese Woche, aber noch vor 2-3 Wochen, wenn ich gesagt habe, Mitte März ist Landtagswahl, dann waren die Leute ganz überrascht und haben gesagt, wie jetzt schon und Wahl und hatten das noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Also insofern, klar, Corona steht an allererster Stelle. Und ich bin auch überrascht darüber, wie stark da das große Thema noch von vor einem oder anderthalb Jahren Klimaschutz dadurch in den Hintergrund getreten ist, wenngleich es jetzt so ein bisschen wieder aufflammt. Und ich glaube, dass insbesondere bei jungen Wählern das auch eine große Rolle spielen wird. Und Kretschmann weiß es, dass er insbesondere die jungen grünen Wähler oder grünaffinen Wähler, die vielleicht jetzt sich noch bei der Klimaliste tummeln, mit diesem Thema kriegen muss und hat auch in den vergangenen Tagen und Wochen doch auch dieses Thema immer wieder sehr stark bespielt und sagt ja auch, das sei für ihn das wichtigste Thema in seinem Wahlprogramm, wenngleich Corona natürlich alles schlägt.
Wenn Sie die Klimaliste ansprechen, Herr Solt, konsequenter Klimaschutz, Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, das ist das Programm der neuen Partei der Klimaliste Baden-Württemberg, eine Partei, die grüner sein will als die Grünen. Wie ernst müssen die Grünen diese Konkurrenz denn nehmen?
Ja, also nach meiner Wahrnehmung haben sie sie zunächst nicht ernst genug genommen, als sie sich sozusagen begannen zu konstituieren und zu gründen. Dann hat man mit ihnen Gespräche geführt. Man hat auch im Wahlprogramm das Klimaziel nochmal nachgeschärft. Und dann passierte ja etwas, was natürlich bei so jungen Bewegungen häufiger ist. Dann hat sich diese junge Bewegung auch zerstritten, etwas gespalten in einen Flügel, der gesagt hat, der Kretschmann hat recht, dass man sozusagen, wenn man was für den Klimaschutz erreichen will, dann muss man dann doch die klimaschützenden Kräfte im politischen Spektrum unterstützen. Das sind dann die Grünen. Und eine andere Fraktion bei der Klimaschutz hat gesagt, nein, wir wollen eigentlich Fundamentalopposition. Und ich glaube, dadurch sind die jetzt relativ stark geschwächt, auch wenn sie ja in sehr vielen oder fast allen Wahlkreisen antreten. Ich glaube aber zudem, dass auch das jetzt wieder stark überlagert wird durch das Thema Corona. Und wenn wir eine Situation hätten, in der es vielleicht kein wirklich starkes Wahlkampfthema oder Thema überhaupt gäbe in so einem Wahlkampf, was ja auch mal vorkommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das einen stärkeren Ausschlag gibt. Aber natürlich können in dem einen oder anderen Landtagswahlkreis ein paar hundert Stimmen fehlen und der grüne Kandidat könnte dann natürlich in einem knappen Wahlkreis auch sein Mandat verfehlen. Natürlich kann das durchaus sein. Es spielt ja bei diesen Wahlkreisen auch immer eine Rolle und es hat 2016 ja eine große Rolle gespielt. Die grünen Direktkandidaten haben ja ihre Wahlkreise gewonnen, weil sie Grünen sehr stark waren. Ja, sie haben sie aber auch gewonnen, weil die AfD stark war und die CDU schwach. Und ein Unsicherheitsfaktor ist da jetzt ja auch nochmal die Frage, wie stark wird die AfD und wandert vielleicht dann eben auch doch noch mehr von der CDU zur AfD oder zur FDP.
Herr Eid, ich möchte gerne nochmal beim Unmut bleiben über die Klimapolitik der Grünen. Die kommt ja nicht nur von der Klimaliste Baden-Württemberg, sondern auch aus der eigenen Partei. Die Bundesvorsitzende der Grünen Jugend, Anna Peters, die hat vor kurzem gesagt, Grün-Schwarz in Baden-Württemberg sei nicht erfolgreich. Die CDU sei die Partei, die Zukunft an die Wand fährt, die soziale Spaltung vorantreibe und auf dem rechten Auge blind sei. Wenn man solche Stimmen hört, ist das alles ein Vorgeschmack auf die Grabenkämpfe, die den Grünen drohen, wenn es im Bund zu einer schwarz-grünen Koalition kommt?
Also zunächst einmal, glaube ich, sind solche Sichtweisen, wie Sie es jetzt gerade seitens der Grünen geschildert haben, ja überhaupt nichts Überraschendes oder auch nichts Neues. Das Überraschende, das Neue eigentlich der letzten Jahre ist für mich, wie sich diese beiden Parteien, die Union auf der einen Seite, die Grünen auf der anderen Seite, aufeinander zubewegt haben. Und dass wir nicht nur in Baden-Württemberg aus den bekannten Gründen, aber vor allen Dingen auch im Bund inzwischen ja darüber sprechen, ob es nach der Bundestagswahl zu einer schwarz-grünen Koalition kommt. Und das ist ja durchaus ein Gedankenspiel, was gar nicht so unwahrscheinlich ist. Also da ist vieles von beiden Seiten letztlich an Veränderungen aufeinander zubewegen zu sehen. Und klar ist aber das Thema Klimaschutz ein Kernthema der Grünen und insbesondere der, die sich da dem noch dann in besonderer Weise verbunden fühlen. Und lassen Sie mich auf den Wahlkampf hier kommen. Es ist ja richtig, dass die Corona-Maßnahmen das zentrale Thema sind des Wahlkampfes. Dahinter ist aber ein zweites Thema, das ist nämlich Kretschmann, was seine Popularität ausmacht. Das ist nämlich Wohlstand sichern in der Zukunft. Das ist ein ganz wichtiges Thema dahinter. Das trauen die Menschen Kretschmann, einer Kretschmann-geführten Regierung zu. Und das dritte Thema ist eben doch dieses Klimaschutzthema. Denn nicht nur die Grünen haben ja reagiert, indem sie jetzt ganz offen sich zu den Pariser Klimazielen bekannt haben in ihrem Wahlprogramm. Interessant ist ja auch die CDU. Wenn Sie mal in deren Wahlprogramm, Landtagswahlprogramm reinschauen, dann haben wir auf Platz 1 Klima- und Umweltschutzpartei, auf Platz 2 die Bildungspolitik und die traditionellen Kompetenzen der CDU, nämlich Sicherheit und Wirtschaftskompetenz, die kommen eigentlich fast schon unter ferner Liefen dort. Also es ist schon interessant, wie dieses Thema eigentlich jetzt sich dann doch behaupten konnte neben der Corona-Krise.
Frau Strautmann, wie groß ist denn die Lust bei den Grünen, die Koalition mit der CDU fortzusetzen?
Das ist jetzt schwierig einzuschätzen. Also tatsächlich gibt es solche und Sonne Stimmen. Und ich hätte zwischendurch mal gedacht, dass eigentlich die Entscheidung für eine Ampel zugunsten einer Ampel, also einer Regierung von Grün mit der FDP und der SPD, mehr oder weniger gar nichts mehr im Weg steht.
Was ja dann laut den Umfragen rein rechnerisch möglich wäre.
Das wäre möglich, genau. Das wäre möglich. Und Grün-Schwarz wäre eben auch möglich, die Fortsetzung der Koalition, wo man aber aus Reihen des Grünen Landesverbandes immer wieder gehört hat. Und da gab es ja von den Landesvorsitzenden so nach dem Motto, CDU ist uns ein Klotz am Bein, wir wollen mit denen nicht weitermachen, gab es ja schon diverse Festlegungen, die aber der Ministerpräsident dann ziemlich schnell wieder abgeräumt hat. Und ich glaube, wenn man den Ministerpräsidenten, also wenn man Kretschmann fragen würde und wenn man Andreas Schwarz, den grünen Fraktionsvorsitzenden, fragen würde, dann haben die sich da nicht so eindeutig festgelegt. Dann können die sich durchaus vorstellen, auch eine Koalition weiterzuführen. Eine Begründung ist immer, dass zwei Partner deutlich einfacher unter einen Hut zu bringen sind als drei. Das ist auch nachvollziehbar. Das ist natürlich immer schwieriger, da einen gemeinsamen Nenner zu finden. Muss man mal abwarten. Dann, glaube ich, spielt auch eine Rolle, das hört man zumindest so hinter den Kulissen dann immer mal wieder, dass sie nicht wissen, wie verlässlich tatsächlich in einer Ampel die FDP wäre. Also da ist ja der Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rühlke auch in der letzten Legislatur deutlich damit aufgefallen, dass er ja kein gutes Haar sowohl an dem Innenminister Thomas Strobel von der CDU, aber eben auch an Ministerpräsident Kretschmann gelassen hat und da massiv doch immer wieder die Regierung angegriffen hat. Und da habe ich jetzt schon die eine oder andere skeptische Stimme gehört, ob man dem denn dann in einer Ampel auch wirklich trauen könne und ob das funktionieren würde. Also tendenziell kann ich mir immer noch eher eine Ampel vorstellen, wenngleich ich eine Fortsetzung von Grün-Schwarz nicht ausschließe. Ich glaube übrigens nicht, dass das Bündnis in Baden-Württemberg dann eine so große Ausstrahlung auch auf mögliche Regierungsbündnisse in Berlin hat.
Also grundsätzlich muss man vielleicht auch mal sagen, dass ja diese Koalition ja gar nicht so schlecht regiert hat. Wir haben immer sehr viele Dissonanzen wahrgenommen, was eben, wie gesagt, mit der Juniorrolle der CDU zusammenhängt. Also Sie hatten ja das Thema Klimaschutz angesprochen. Da hat man sich dann irgendwie, ich weiß nicht, mehrere Monate über Spiegelstriche im Klimaschutz gestritten in dieser Koalition. Meiner Meinung nach, die CDU hatte sicherlich den ein oder anderen Kritikpunkt, der richtig war. Aber das war natürlich für die Galerie. Das war überflüssig. Es hat den Eindruck erweckt, die CDU mosert nur rum. Und unterm Strich, finde ich, hat diese Koalition in der inneren Sicherheit, beim Klimaschutz, bei diesem schwierigen Thema Artenschutz, das wir ja auch mal hatten, doch auch einiges erreicht. Und ich glaube, sie hat etwa so viel erreicht, wie große Koalitionen normalerweise erreichen. Und das muss man dann vielleicht an diesem Punkt auch mal sagen. Ich glaube, dass der Ministerpräsident selber von seinem politischen Naturell her, wenn ich das mal so sagen darf, mit der CDU doch die größten Gemeinsamkeiten hat. Er hat, glaube ich, relativ geringe Gemeinsamkeiten mit der SPD und er hat, glaube ich, noch weniger Gemeinsamkeiten inhaltlich mit der FDP. Und da muss man ja auch sagen, ich habe ihm das übrigens in dem Interview gefragt, ich habe gesagt, ihr Markenkern ist ja seit mehr als 20 Jahren jetzt grün-schwarz oder schwarz-grün, wie man es nimmt, aber jedenfalls dieses Modell, dieses Heranführen der Grünen an das bürgerliche Lager oder sozusagen diese Versöhnung der zwei bürgerlichen Kräfte sozusagen, wenn man so will heute. Warum zerstören Sie dann Ihren Markenkern und wollen eine Ampelkoalition machen? Darauf hat er mir keine Antwort gegeben. Ich glaube, dass das für ihn schon auch ein bisschen problematisch wäre, weil er dann sozusagen den Charme, den dieses ganze Modell und auch den die Südwestgrünen insgesamt haben, weil der dann auch irgendwie weg wäre. Also ich meine, eine Ampelkoalition gibt es auch in Rheinland-Pfalz. Und das kommt natürlich hinzu, was Frau Strautmann gesagt hat. Also man ist es noch schwieriger, das zu koordinieren. Und man muss ja sehen, diese Koalition, wenn sie denn zustande kommt, wird ja vor großen Aufgaben stehen. Also es gibt eine hohe Neuverschuldung, die jetzt wegen der Corona-Krise eingegangen worden ist. Und es wird sicherlich, also ich glaube, für den Kretschmann wird es die letzte Legislaturperiode, aber es wird dann sicherlich auch die schwierigste mit sehr schwierigen inhaltlichen Aufgaben, Klimaschutz, diese Entschuldung, die Nachpandemiepolitik, wir haben die Transformation der Automobilindustrie. Und für die Grünen kommt ja hinzu, sie müssen sich ja jetzt generationell erneuern. Also es wird eine große Fraktion sein, es werden sehr viele neue Abgeordnete da sein. Und er muss ja nun irgendwann den Wechsel einleiten zu seinem Nachfolger, wie auch immer der heißt. Also das muss ich sagen, Respekt.
Also wenn man auf die Koalitionsoption sieht, dann glaube ich, die Regierungspragmatiker werden sich eher für eine Zweierkoalition als für eine Dreierkoalition entscheiden. Und bei Kretschmann kommt hinzu, das sehen ja alle so, er hat hohe Zustimmung beim liberalen Bürgertum. Das spricht also dann eher für Grün-Schwarz, wenn das dann die Wahlergebnisse so herleiten. Und die zentralen Punkte. Die Schnittmenge dieser beiden Parteien, das hat die letzte Legislaturperiode gezeigt, ist die Wirtschafts- und Finanzpolitik. Schwer tun werden sich diese beiden Partner, und da wäre eine Ampelregierung besser, siehe erste Kretschmann-Legislaturperiode. Man hätte mehr Überschneidungen in den sogenannten gesellschaftspolitischen Themen, etwa der Integrationspolitik, der Gleichstellungspolitik, auch der Verkehrspolitik. Auch das ist schwierig bei Schwarz-Grün und Ausbau erneuerbarer Energien als Lippenbekenntnisse bei allen. Aber auch das ist mit der CDU in Teilen gar nicht einfach. Also insofern ist es eine inhaltliche Entscheidung, aber es ist eben auch eine machtpragmatische Entscheidung, wenn es die Zahlen denn zulassen.
Blicken wir nochmal voraus. Läuft es so, wie die Umfragen vorhersagen, die Grünen vorne, die CDU desolat, kann Armin Laschet dann seine Hoffnungen auf die Kanzlerkandidatur beerdigen?
Also die Auswirkungen von Baden-Württemberg, die würde ich jetzt auch nicht überschätzen. Ich glaube eher, dass die Auswirkungen in indirekter Art bestehen. Sowohl die CDU als auch die bei den Grünen werden sich die Bundesspitzen sehr genau anschauen, wie denn eine solche Zusammenarbeit, hier grün-schwarz, denn funktioniert, mit welchen Themen das machbar ist, bei welchen Themen es nicht geht. Und das, glaube ich, wird eher Einfluss haben. Also das Wahlergebnis als solches, denke ich, ja, hat eine begrenzte direkte Auswirkung auf die Bundestagswahlen.
Kretschmann gegen Eisenmann, wer gewinnt die Wahl im Lände? Das war heute unser Thema im SWR2-Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, den Journalisten Uschi Strautmann und Rüdiger Solt, und bei dem Politikwissenschaftler Ulrich Eid. Danke fürs Zuhören, sagt Michael Riesel.